Herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidhofer und mit Christoph Bramhofer spreche ich darüber, warum es wichtig ist zu wissen, dass man auch im Kleinen ein bisschen was besser machen kann in der Welt. Seine Vision davon, wie junge Menschen sich wieder etwas aufbauen können und wie wir aus dem Land der Sparbuchbesitzer das Land der Aktionäre machen können. Bei mir ist Christoph Bramhofer, Bezirkssprecher von Liesing.
Hallo, grüß dich.
Hallo, herzlich willkommen. Du bist an und für sich gebürtiger Oberösterreicher. Deine Wurzeln liegen in Oberösterreich, lebst aber jetzt schon über 15 Jahre in Wien.
Genau.
Und lebst du eigentlich auch in Liesing?
Ich lebe an der Grenze von Liesing zu Hitzing.
Mhm. Du bist aber auch schon fast die meiste Zeit deines Lebens irgendwie politisch aktiv. Wie und wo hast du dich denn politisiert, kann man so sagen?
Ja, das ist... Also ich glaube, ich habe mich nie politisiert, sondern ich war, glaube ich, immer politisch. Ich komme aus einem politischen Haushalt. Mein Papa war Gemeinderat.
Hat er das so richtig vorgelebt?
Nicht wirklich. Aber ich glaube, als Kind saugt man alles auf und bekommt man alles mit. Und das war, glaube ich, der Grund, warum ich eigentlich seit meiner Schulzeit total politisch interessiert war. Ja, vielleicht gar nicht so aktiv, aber zumindest alles lesen, was mir irgendwie unterkommen ist. Das war damals das Heft News, wenn man das noch kennt.
Ja, kennt
ich glaube, es gibt es sogar noch.
Ja.
Aber das war damals, glaube ich, qualitativ noch ein bisschen anders.
Mhm. Und in der Schulzeit, wie stelle ich mir das, dich da vor? Du bist ja der Einzige gewesen, der zugehört hat, wenn über Politik gesprochen wurde?
Ja,
was aufzeigt? Oder wie, ja, wie war das?
Ich glaube, so in etwa war es, weil die Geschichtslehrerin war damals sehr politisch auch interessiert und hat geschaut, dass die Schüler da zumindest ein bisschen was mitbekommen. So wie wir uns das heute vorstellen, dass man Demokratie auch in der Schule vermittelt, das war in der Hauptschule. Und die hat jede Stunde abgefragt bei allen Schülerinnen und Schülern, wer denn so der Bundeskanzler oder Bundespräsident und die Minister sind. Nein, der Minister hat es, glaube ich, nicht gefragt, aber ich habe damals, glaube ich, alle Minister aufzählen können, was ich heute, glaube ich, gar nicht mehr schaffen würde.
Und, da ist er öfter ein Wechsel, kann man so sagen. Ja,
genau. Und ja, und der hat das recht gut gefallen und hat mich da dann noch immer ein bisschen gechallenged und das hat mich wahrscheinlich geprägt.
Mhm. Wie war das dann für dich ab nach der Schule? Wie bist du politisch geblieben?
Ja, das war ja die Hauptschule in Oberösterreich, in Freistadt. Und danach ist bei mir gegangen in die HTL in Steyr.
Mhm.
Und da war ich am Wochenende dann natürlich trotzdem immer zu Hause. Ich war mit der Naht und da hat es dann die JVB Bezirksgruppe oder Stadt- oder Gemeindegruppe gegeben. Und ja, ein paar Freunde waren da dabei und am Land ist ja das immer so, dass man einfach in irgendeinem Verein dabei ist und dass da alle Freunde zusammenkommen und ja, wo man sich dann trifft, ist dann eigentlich zweitrangig und das war in dem Fall eben die JVB und da war ich halt dann in der Gemeindepolitik, ja, nicht wirklich aktiv, aber zumindest bei dieser Gruppe dabei. Ich glaube, ich war mal Rechnungsprüfer dann sogar.
Okay, sogar mit Funktion.
Ja.
Und wie ist es dann weitergegangen? Okay, gut, du hast das da gemacht, du hast deine Freunde dort getroffen.
Mhm.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du sagst, ich möchte das beruflich machen?
Ja, beruflich ist so ein bisschen Thema. Ich glaube, es ist so ein Teilaspekt meiner beruflichen Karriere. Und ich glaube, dann so ein bisschen mit ausschlaggebend war in der letzten Klasse in der HTL, da hat es dann das Fach politische Bildung und Wirtschaftskunde, glaube ich, gegeben. Und das hat mich auch extrem fasziniert und war super, super spannend. Und ja, auf der Uni ist es dann weitergegangen mit dem Thema, wo ich reinkommen bin. Also mein berufliches Thema ist ja Kapital- und Finanzmärkte. Und da war so eine Jobausschreibung dann nach der Uni und die hat, da ist drinnen gestanden, werde ich mich immer erinnern, globales politisches Interesse und Verständnis.
Mhm.
Und
also das bin ich.
Das bin ich, wow. Das ist kombiniert Finanzen, Kapitalmärkte und eben auch diese politische Komponente. Ja, und Zeit meines Lebens eben quasi politisch gewesen. Und dann, wie ich nach Wien gezogen bin, habe ich gedacht, eigentlich wäre es auch mal wieder schön, da vielleicht ein politisch ein bisschen reinzuschnuppern. Und dann habe ich halt da auch geschaut, wie ist das so. aus der Schulzeit habe ich noch gekannt, die Sendung Kaisermühlenfluss, die sicher jeder kennt, glaube ich, in Österreich oder zumindest in Wien. Und ich dachte, boah, jetzt bin ich in Wien, da gibt es einen Bezirksrat, na dann schaust du mal, wie das ist so mit Bezirkspolitik. Und habe dann da wieder angefangen, mich politisch ein bisschen zu engagieren.
Und hast du dann dir gedacht, okay, was kann man in dem Bezirk noch besser machen? Oder hast du da schon irgendwie so weitergedacht, weil du kandidierst ja doch zum Nationalrat? Was könnte ich dann in Österreich oder in Wien, wenn man es jetzt aufs Bundesland begrenzt?
Also ich glaube, meine Themen waren, glaube ich, einfach immer bundespolitische Themen. Ja. Das ist eben Steuern, Finanzen, Standortpolitik, das ist eigentlich immer sehr bundeslastig. Aber für mich war auch ganz klar, naja, wenn ich mich engagieren will, wo gehe ich hin? Natürlich einmal zur kleinsten Einheit, einfach zur Ortsgruppe. Mhm. Vielleicht ist das auch dieser Gedankengang, den man noch hat, wenn man vom Land kommt, dass man halt einfach dort andockt. Mhm. Und das habe ich dann auch in Liesing einfach probiert. Aber da hat es noch gar keine NEOS gegeben.
Ah ja, was hast du, also eine eigene Geschichte oder was?
Nein, bei der anderen Partei? Da hat es dann noch, haben wir gedacht, naja, wo kommst du denn her? Kommst du eigentlich aus der ÖVP? Mhm. Habe ich dort mal angeklopft. Muss aber gestehen, dass ich auch nach dem ersten Treffen nicht mehr dort hingegangen bin. Und dann sind, glaube ich, ein Jahr später auch die NEOS entstanden.
Und hast du dich sofort politisch abgeholt gefühlt?
Ja, schon.
War keine offene Frage, deswegen gibt es ja nur ein Ja oder Nein. So, träumen wir mal ganz kurz. Gehen wir davon aus, am 29. September fahren die NEOS ein unglaubliches Wahlergebnis ein, bekommen dann in weiterer Folge sogar Regierungsverantwortung. Was wird sich denn für dich beruflich und auch privat ändern?
Ich hoffe, dass ich dann ein Mandat im Nationalrat habe und dass ich dann einfach auch ein bisschen mitgestalten kann, so die Geschicke Österreichs und dort ein bisschen was besser machen kann. Ich glaube, ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass man die Welt nicht von heute auf morgen ändert und auch nicht als Nationalrat alles verändern kann. Aber ich glaube, dass es ein, zwei Punkte gibt, wo ich wirklich was bewegen kann und möchte. Und das wäre dann sogar mein großes Ziel danach.
Und privat, was würde sich privat für dich ändern, glaubst du?
Ich glaube, weniger als man vielleicht vermuten würde, weil ich ja jetzt auch schon das eine oder andere politische Thema habe und mich da beschäftige, eben im Bezirk und auch natürlich NEOS weit. Und ich glaube, ich würde dann natürlich das eine oder andere abgeben. Mhm. Also ich glaube, im Bezirk haben wir ein gutes Team, das auch da vieles übernehmen könnte. Und dass es natürlich dann noch mehr wird, das ist auch klar, aber meine Frau ist da auch sehr dahinter und unterstützt das total und akzeptiert das. Und das ist sehr, sehr gut, ja.
Was macht denn für dich die NEOS zur einzig wählbaren Partei?
Also ich glaube, es ist die einzig verbliebene Partei mit einem ausgeprägten Wirtschaftsverständnis. Gerade wenn man sich so die letzten Maßnahmen ansieht, die in der Regierung getroffen worden sind, von einer ehemals Wirtschaftspartei, dann wundert man sich eigentlich sehr, sehr stark. Und da weiß ich aber bestimmt, dass die NEOS da schon schon sehr, sehr stark, glaube ich, ihren Grundsätzen treu bleiben und einfach auch wissen, was wichtig und richtig ist fürs Land und das nicht billigen Maßnahmen wie Schnitzelgutschein oder am Handwerkerbonus opfern würden. Um dann nur zwei ganz konkrete aktuelle Beispiele zu nennen.
Wenn wir jetzt an die nächste Generation denken, welche Grundsteine sollten wir denn jetzt schon legen, damit wir garantieren können, dass die ein gutes Leben führen können? Mhm. Vielleicht sogar, wenn man ein bisschen realistisch ist, also ein gutes Leben wie wir führen.
Ich glaube, die Frage bringt mich, glaube ich, auch ganz, ganz stark zu meinen Kernthemen. Weil mein Ziel ist ja, oder meine große Vision ist, dass sich vor allem junge Menschen in dem Land wieder was aufbauen können und damit einen positiven Blick auf die Zukunft haben. Weil das war das, was, glaube ich, unser Land immer erfolgreich und groß gemacht hat. Dass jeder gesagt hat, wow, uns geht's halt gut. Ich glaube, es ist uns nach dem Krieg relativ gut gegangen. Aber es hat jeder gewusst, wenn ich mich anstrenge, geht's mir morgen noch ein bisschen besser. Und ich weiß nicht, ob wir das Verständnis heute so noch haben. Und ich möchte das auf jeden Fall zurückbringen. Und dazu sind, glaube ich, ein paar ganz konkrete Maßnahmen notwendig. Ich glaube, wir müssen die Steuern, vor allem die auf Arbeitseinkommen massiv senken, und zwar wirklich massiv, weil es nicht sein kann, dass man sich mit einem mittleren Einkommen oder leicht drüber, wenn man sich anstrengt, einfach schon einen Spitzensteuersatz hat, der früher Topmanagern vorbehalten war, in der nicht so langen Vergangenheit. Da müssen wir ganz viel machen, und ich glaube, wir müssen auch was tun an der Leistbarkeit von Immobilien. Das wird ein bisschen schwieriger, aber da kann man zumindest Anreize machen. Und ich möchte, dass man das, was man sich dann verdient, wo dann hoffentlich ein bisschen mehr überbleibt, dass wenn man das veranlagt, um sich entweder mittelfristig ein bisschen was anzusparen für eine Immobilie, die man sich später kaufen will, oder eben wenn man fürs Alter vorsorgt, dass man das auch vernünftig in den Kapitalmärkten machen kann, was heute einfach noch nicht wirklich mehr so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, wir sind da in Österreich sehr, sehr weit hinten, auch im internationalen Vergleich, was einerseits die Quote betrifft. Also wir sind ja das Land der Sparbuchbesitzer. Mhm. Und ich möchte da eigentlich das Land der Aktionäre machen.
Da möchte ich gerne auf jeden Fall mit drüber reden.
Ja, sehr gerne. Und da gibt es Maßnahmen. Wir müssen die Finanzbildung stärken. Wir müssen die Käst auf Wertpapiererträge abschaffen, zumindest diese Behaltefrist wieder einführen. Das heißt, wenn ich ein Jahr meine Wertpapiere besitze, dass ich die Käst dann auf die Kursgewinne dann nicht mehr zahlen muss. Und daran möchte ich ganz konkret arbeiten. Und das kann man dann noch auch ein bisschen eben ins Detail gehen, ins Spezifikum, geht auch noch bei der Abfertigung neu dann vielleicht auch noch mitdenken. Aber das ist ein
Reden wir doch gleich Thema. Über die Abfertigung neu, ein Thema, das dir am Herzen liegt.
Ja.
Wie soll sie denn noch neuer sein?
Ja, ich glaube, da vielleicht ganz kurz ausgeholt, was ist das eigentlich? Früher war es ja so, wenn man lang in einem Unternehmen ist, hat man zuerst 3 Monate, dann 6 Monate, dann 9 Monate und dann am Schluss ein Jahresgehalt Abfertigung bekommen, so am Ende des Erwerbslebens. Und wie das früher so war, man hat nach der Schule hat man angefangen im Unternehmen und ist dort in Pension gegangen, war das eigentlich ganz okay. Ja, die Leute haben dann am Ende des Erwerbsleben noch ein Jahresgehalt kriegt, um sich vielleicht ein neues Auto zu kaufen oder ihre Wohnung oder Haus zu renovieren. Nur das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen dynamischer im Job und Berufsleben. Und darum hat Wolfgang Schüssel damals gegen großen Widerstand diese Abfertigung neu eingeführt. Und das ist eigentlich sehr, sehr positiv, weil mir geht es so, ich kenne Leute noch, die schon ein bisschen älter sind, die noch diese Abfertigung alt haben. Die sagen, eigentlich fühle ich mich im Job gar nicht mehr so wohl, aber gehen will ich auch nicht, kündigen will ich nicht, weil dann verliere ich die Abfertigung und das sind 9 Monatsgehälter. Und das kann man auch verstehen, das ist viel Geld, das lässt man nicht so hinten, aber am Ende des Tages hat das Unternehmen nichts mehr von den Leuten, die vielleicht innerlich gekündigt haben, und die Leute selber sind unglücklich. Und darum ist diese Abfertigung neu eigentlich eine ganz tolle Errungenschaft. Das Problem ist nur, als Kompromiss, damit man die überhaupt eingeführt hat, haben wir damals gesagt, ja, aber die muss ganz, ganz konservativ veranlagen, großteils in Anleihen und nur einen sehr geringen Anteil in Aktien. Mhm. Und das Problem ist aber, man zahlt in diese Abfertigung nur 40 Jahre ein. Das ist ein enorm langer Zeitraum für eine Veranlagung. Und da müsste der Aktienanteil viel, viel höher sein, um nicht genau das zu produzieren, was wir in den letzten 1-2 Jahren gesehen haben, nämlich teilweise sogar durchaus Verluste, die man da gemacht hat. Und das muss man einfach reformieren, das muss man angehen. Da muss man ein bisschen progressiver denken.
Mhm. Da kommen wir nämlich jetzt zu deinem Lieblingsthema. Wir sollten alle Aktionäre werden.
Ja, genau.
Wie stellst du dir, also A, für die Abfertigung stellst du dir vor, dass dieses Geld veranlagt wird? Und vielleicht B, also A, wie wird es veranlagt? Und B, wie kann man so ein bisschen eine Sicherheit geben den Menschen, die sagen, oh, ich habe Berührungsängste?
Ich glaube, das ist eben diese Abfertigung eben. Da haben wir ja schon ein Vehikel, das managen Profis, ja. Also, und da hilft einfach dieser enorm lange Anlagehorizont, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Langer Anlagehorizont, man geht durch Höhen und Tiefen, aber am Ende des Tages, wenn man lang veranlagt ist, sind Aktien das beste Mittel. Das ist eigentlich in der wissenschaftlichen Literatur völlig unbestritten. Das ist das eine. Dann kann man das Ganze noch mit einer sogenannten dritten Säule ausbauen, also dass man auch neben der staatlichen und der betrieblichen Vorsorge auch noch privat vorsorgt. Da muss man natürlich steuerliche Anreize setzen, aber auch das kann man professionell gemanagt machen. Und der dritte Aspekt, warum ich der Meinung bin, dass wir alle Menschen in Aktien bringen, und da muss man natürlich sehr aufpassen, ich möchte jetzt nicht, dass jeder da herumzockt und Einzeltitel rauf und abkauft, sondern es gibt da schon sinnvolle Instrumente wie Fonds oder ETFs oder was auch immer. Ich glaube, da kennen auch viele Leute sich schon mittlerweile recht gut aus oder besser als früher. Mhm. Das müssen wir natürlich ausbauen. Diese Financial Literacy und diese Finanzbildung, das ist ganz klar. Aber da kann man auf jeden Fall aufbauen aktuell. Und warum ich das möchte, und das ist auch sowas, was mich eigentlich oft in meinen schlaflosen Nächten, ich meine, ich habe nicht, Gott sei Dank, nicht so oft welche, aber beschäftigt, wo ich mir immer sage, Aktien ist doch das ultimative Mittel, um alle Leute mit ganz kleinen Beträgen an der wirtschaftlichen Dynamik und Entwicklung teilhaben zu lassen. Das ist ja eigentlich ein sozialistisches Instrument eigentlich, weil jeder beteiligt werden kann an den Erfolgen der Unternehmen.
Wäre das vielleicht so ein Wunsch oder so ein denkbarer Wunsch, dass man sagt, ich arbeite für dieses Unternehmen, und wenn das jetzt ein großes ist, dann kriege ich automatisch auch Aktien von diesem Unternehmen?
Das ist, ich habe das in mehreren Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, gehabt, vielleicht nicht unbedingt Aktien, aber Mitarbeiterbeteiligung. Mhm. Das finde ich sensationell. Man identifiziert sich mit dem Unternehmen, man denkt vielleicht auch unternehmerischer, man denkt nicht nur an den kurzen Erfolg, sondern auch den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Mhm. Und das finde ich, das gehört unbedingt gefördert, ausgebaut und die Leute da, sie sollen einfach teilhaben an der Entwicklung. Das finde ich schön.
Reden wir über die Leute, reden wir über die letzte Nationalratswahl 2019, da haben 3/4 der Wahlberechtigten gewählt. Bei der Europawahl ist es meistens oder oftmals viel weniger, maximal so die Hälfte, vielleicht knapp drüber. Mhm. Was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, ich will nicht wählen? Mhm. Oder vielmehr vielleicht, warum es heute denn jeder von seinem Wahlrecht Gebrauch machen?
Ich glaube, die kurze Antwort, die ich immer sage, wenn du nicht mitbestimmst, wird über dich bestimmt. Ja. Und für mich persönlich, da bin ich aber so, ich mag es nicht, wenn über mich bestimmt wird. Ja. Also für mich wäre das ein ganz starker Argument. Wahrscheinlich wird das aber auf die, die jetzt nicht wählen gehen, nicht so zutreffen. Und da sage ich dann immer, naja, jetzt, wenn ich mich auf der Welt ein bisschen umschaue, geht es uns in demokratischen Ländern eigentlich wahnsinnig gut. Ja. Wir haben viele Freiheiten, wir sind geschützt vor staatlichen Repressionen. Und das ist wirklich blutig erkämpft worden von vielleicht nicht mehr unbedingt, ja, auch unseren Großeltern, auf jeden Fall, und davor. Und wenn wir das nicht verteidigen, wenn wir nicht zur Wahl gehen, dann ist das in Gefahr. Und da geht es nicht nur darum, ob ich jetzt das Kreuzl bei einer Partei mache, sondern geht es um viel, viel mehr. Nämlich um Demokratie, Freiheit, Leben in Gewaltfreiheit. Und das sind einfach enorm wichtige Punkte.
Es ist halt vielleicht für viele, ich glaube doch so, das ist ein bisschen ein Verdruss an der Politik, der einen dann nicht mehr zum Wählen bringt. Was wäre denn, wo du sagst, vielleicht gibt es Momente im Leben, wo du sagst, ich habe da auch schon meine Meinung geändert. Mhm. Wie kann man denn die Leute wieder dazu bewegen, dass sie davon wirklich Gebrauch machen?
Ja, also ich verstehe es total, dass Leute frustriert sind, wenn ich wähle und nachher was anderes passiert als das, was mir versprochen wurde. Und unsere Regierungsparteien sind ja da im Moment sehr starke Spezialisten dafür. Verstehe ich es, dass man frustriert ist. Ich verstehe es, dass die Leute sagen, die Politiker sind nicht mehr authentisch. Und ich verstehe es auch, dass viele Leute sagen, aber die Politiker gehen Probleme nicht mehr wirklich an. Und da kann ich nur sagen, genau deswegen stehen wir doch da als NEOS und sagen, hey, wir wollen das anders machen. Wir wollen für das Land was tun. Wir denken nicht immer nur zuerst an uns, an unser Klientel oder irgendwie an eine ideologische Mottenkiste, sondern wir sehen Probleme, wir benennen diese Probleme und wir bieten sachliche und fachliche Lösungen. Und ich glaube, das muss das, was man den Leuten auch immer sagen muss. Dass man sagt, hey, wir sind nicht auch wieder Politiker, die das machen, was eh alle machen, sondern nein, wir stehen da mit vollem Herzblut und wir wollen Probleme lösen, unsere Probleme.
Ich hoffe, das hat den einen oder anderen, der sagt, okay, gut, Das eine Mal, das mache ich jetzt doch. Jetzt wähle ich doch.
Das wäre schön.
Wäre schön. Es muss nur einen erreichen, das wird schon helfen. Ich möchte natürlich auch die Chance nutzen und ein bisschen privater mit dir werden. Da, wo du wohnst, also im Süden Wiens, gibt es da einen Ort, einen Platz, irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne verändern? Also mit einem Schnipper. Ist es die Bushaltestelle, um zur Schule zu gelangen? Oder ist es irgendwas ganz anderes? Mhm.
Ja, es gibt zwei Dinge mit einem Schnipper. Also wenn es eins sein muss, dann sage ich, ich will das Gymnasium in der Wiesenstadt haben. Mhm. Das ist der eine Schnipper. Und der zweite ist, ich würde wahnsinnig gern wieder mit dem 60er fahren können. Und zwar so, dass ich auch zur vernünftigen Fahrdauer in die Arbeit komme.
Das heißt, die Intervalle. Ja,
die Intervalle müssen wieder besser werden.
Gerade für den Stadtrand.
Genau. Mhm.
Wenn du denn nicht gerade am Arbeiten bist, wo findet man dich hauptsächlich?
Also Arbeit ist immer so ein Ding, ich arbeite ja viel mit dem Kopf. Mhm. Und wenn ich gerade nicht mit dem Kopf arbeite, arbeite ich wahnsinnig gern mit den Händen. Also ich bin ein leidenschaftlicher Bastler und Handwerker und wahrscheinlich findest du mich irgendwo in meiner Werkstatt in Oberösterreich vielleicht oder am Hausdach, wo ich was herumbastel oder sonstiges.
Mhm. Du hast nämlich auch dieses Jahr den Sommerurlaub gegen eine Renovierung in deinem Zuhause getauscht.
Genau.
Macht jetzt auch nicht jeder.
Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, weil in einer bewohnten Wohnung den Boden mal so auszutauschen, ist, glaube ich, doch eine kleine Herausforderung logistisch.
Es ist Sommer. Wir sind kurz oder am Beginn des Wahlkampfs gerade, Ende Juli. Was steht für dich denn noch so an bis zum 29. September?
Also aktuell sind wir gerade dabei, den Wahlkampf in Liesing zu planen mit dem Bezirksteam. Und dann geht es vielleicht in 1, 2, 3 Tage, vielleicht auch 4, Verschnaufpause, bis dann Mitte August der Intensivwahlkampf beginnt. Und wir dann ja hoffentlich jeden Tag irgendwo auf der Straße stehen, mit Bürgern in Kontakt sind. Ich meine, das sind wir ja sowieso jeden Tag, aber dann halt auch noch ein bisschen visibler auf der Straße.
Mhm. Freust du dich auf die Zeit?
Ja, schon. Also ich mag Wahlkampf eigentlich sehr, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, dass der Wahlkampf für mich jetzt schon sehr, sehr lange dauert, weil wir haben ja bei NEOS dieses Vorwahlsystem. Mhm. Und wir haben die EU-Wahl gehabt und ich glaube, jeder in meinen Verwandten, Bekannten, Freundes, Berufskreis weiß, dass ich politisch aktiv bin und egal, wo ich hingehe, werde ich immer auf politische Themen angesprochen. Und ich sage, der beste Wahlkampf ist immer im persönlichen Umfeld mit Leuten über Politik sprechen.
Mhm.
Genau.
Du, ich habe noch 3 Fragen an dich, dazu brauche ich aber schnelle Antworten. Also der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, den schießt du raus. Ja? Okay. Vielleicht frage ich nach. Vielleicht bietet es sich an, dass ich nachfrage, aber das Erste, was dir in den Sinn kommt. Ohne mein Handy bin ich.
Lost.
Ist da alles drinnen?
Ja, alles.
Alles klar. Mein Markenzeichen ist?
Ich glaube, meine weißen Hemden.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Das wechselt bei mir im Halbjahrestakt.
Sommerzeit und Winterzeit oder woran liegt's?
Nein, weiß ich nicht, aber ich bin jetzt im Jänner jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden, im Moment tue ich mir mit 7:30 Uhr schwer.
Faszinierend, hat irgendwas mit dem Biorhythmus zu tun, ne?
Wahrscheinlich.
Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch.
Ich sage vielen Dank für die Möglichkeit und herzlichen Dank.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen NEOS-Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.